NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
22. Juli 1763. Die russische Kaiserin Katharina die Große ruft zur Ansiedlung von Ausländern auf.
Unser Führer rief Halt, worüber wir uns sehr wunderten, weil es zum Nachtlager noch zu früh war. Unsere Verwunderung ging aber bald in Staunen und Schrecken über, als man uns sagte, dass wir hier am Ziel unserer Reise wären.
Herbst 1764. Ein Treck von 2 Dutzend Fuhrwerken verloren in den Weiten der russischen Steppe. Auf den Wagen hocken erschöpfte Frauen, Männer und Kinder. Sie sind hungrig und verdreckt und voller Angst. Tausende Kilometer liegen zwischen ihnen und ihrer deutschen Heimat. Einer von ihnen, der Zeugmachergeselle Christian Gottlob Züge aus Gera, hat seine Eindrücke später aufgeschrieben.
Erschrocken blickten wir einander an, uns hier in einer Wildnis zu sehen. Keiner von uns machte Anstalt, von seinem Rosse oder Wagen herabzusteigen. Und als der erste allgemeine Schrecken sich ein wenig verloren hatte, las man auf allen Gesichtern den Wunsch, wieder umlenken zu können.
Doch ein Zurück gibt es nicht. Die meisten sind überhaupt nur hier, weil sie außer ihrem Leben nicht viel zu verlieren haben. Und wer etwas besessen hatte, Haus oder Vieh, hat es verkauft, bevor er die große Reise antrat. Und wofür, fragt sich Christian Gottlob Züge.
Das ist also das Paradies, das uns die russischen Werber verhießen. Es war freilich eine Torheit von uns gewesen, dass wir uns in Russlands unbewohnten Gegenden einen Garten Eden dachten.
Die Geschichte der Russlanddeutschen erzählt von Sehnsucht, Aufbruch, Abenteuer und tiefer Not. Etwa 30.000 Menschen machten sich Ende des 18. Jahrhunderts auf den Weg. Sie folgten einer Einladung. Katharina die Große hatte wenige Wochen nach ihrer Thronbesteigung im Jahr 1762 beschlossen,
wir müssen daran arbeiten, unsere Einöde mit einer Menge Menschen zu bevölkern.
Ein Jahr später, am 22. Juli 1763, erließ die Zarin ein seitenlanges Manifest.
Wir, Katharina II., gestatten allen Ausländern in unser Reich zu kommen, um sich in allen Gouvernements, wo es einem jeden gefällig, häuslich niederzulassen.
Ihre Versprechungen klangen verheißungsvoll. Jeder Siedler würde ein ordentliches Stück Land bekommen. Dazu Geräte, Saatgut und Vieh für den Anfang, auch Geld für die Reise. Großzügig sicherte Katharina ihren neuen Untertanen viele Freiheiten zu. Keine Steuern, kein Militärdienst, das Recht auf freie Religionsausübung und Selbstverwaltung. Das Manifest wurde in 5 Sprachen veröffentlicht, doch es waren vor allem Deutsche, die dem Lockruf folgten. Und das nicht nur, weil Katharina ursprünglich eine deutsche Prinzessin war.
Das Hauptmotiv ist, man wollte ein besseres Leben haben, man suchte ein Paradies.
So Russland-Experte Professor Manfred Alexander.
Zwar nicht als Paradies selbst, sondern um es aufzubauen. Und in diese Richtung zielten die Versprechungen Katharinas.
Bei Hessen und Schwaben, deren Länder im Siebenjährigen Krieg schwer gelitten hatten, stießen die russischen Anwerber auf besonders großes Interesse. Die Zahl der Auswanderer wuchs so schnell an, dass die Fürsten sich gezwungen sahen, Einhalt zu gebieten.
Die Hemmnisse waren natürlich da seitens der Landesherren, die nicht wollten, dass ihnen die Bauern weglaufen. Und wo besondere Belastungen waren, gingen zum Teil ganze Dörfer weg.
Oft war es der Mut der Verzweiflung, der die Auswanderer vorantrieb. Die deutsche Obrigkeit presste das Letzte aus ihren Untertanen heraus. Ein Ausreisewilliger erklärte,
wir kommen von Tag zu Tag tiefer in die Schulden, sodass wir kein Mittel mehr vor uns sehen, uns ferner zu ernähren, als wenn wir nach den russischen Reichen ziehen.
Es sind nicht alle, die wollten, auch nach Russland gekommen. Es sind Tausende von ihnen in Lübeck gestrandet, von deren Schicksal man weiter nichts weiß. Dann wurden die entsprechenden Kolonisten nach Russland verschifft, nach Kronstadt und andere Häfen, leisteten dort den Eid und wurden dann mit den entsprechenden russischen Begleitpersonen in die neuen Gebiete gebracht.
Wer die Strapazen der langen Reise überlebt hatte, wurde spätestens bei der Ankunft in Russland mit der bitteren Realität konfrontiert.
Das, was Katharina versprochen hatte, jeder könne sich seine Stadt aussuchen, galt nicht mehr. In dem Augenblick, wo sie russische Untertanen waren, mussten sie gehorchen. Alle wurden dann in die Gebiete der mittleren Wolga gebracht und alle wurden, unabhängig von ihren sonstigen Berufen und Wünschen, zu Bauern erklärt.
Die erste Einwanderungswelle dauerte von 1763 bis 1767. 104 Kolonien wurden an der Wolga gegründet. Die Siedler durften Dorfschulzen mit Beisitzern wählen, deren Aufgabe bestand vor allem darin, faule oder unordentliche Siedler zu ermahnen oder auch mit Gefängnis, Bußgeldern oder Peitschenhieben zu bestrafen. Denn nicht alle waren den Herausforderungen der neuen Heimat gewachsen.
Vieles von dem, was versprochen worden war, Häuser, Vieh, Gerätschaften, Saatgut, kam zwar, aber wenig organisiert, oft verspätet. Dazu die Schwierigkeiten, dass man gerade in einer Zeit kam, in der 5 Jahre Dürre war, und was also die Aufbauarbeiten und die ersten Erfahrungen mit der Landwirtschaft dann entsprechend weiter verschlechterte.
Mit dem Ackerbau Willis, wegen der dürren Jahre und des daraus nun so oft erfolgten, allen Mut benehmenden Misswachses, mit dem Ackerbau will es gar nicht fort,
schrieb der Forschungsreisende Peter Simon Palas, der die Wolga-Kolonien 1773 besuchte.
Was man auch nicht geahnt hatte, war, dass man in einem Gebiet untergebracht ist, das seitens der einheimischen Bevölkerung eben als ihres betrachtet wurde. Und es kam dann zu Überfällen etwa der Kirgisen, die die Steppe bis zur Wolga als ihre Heimat betrachteten. Das heißt, die Anfänge dieser Kolonistenzeit in Russland waren denkbar schlecht.
Doch die Siedler gaben nicht auf. In Katharinenstadt, 1766 am Wolgaufer gegründet, stieß Peter Simon Palas auf emsige Handwerker.
Man findet in keiner Kolonie mehr und bessere Professionisten als hier. Ein geschickter Tischler, gute Drechsler, einige Hutmacher, Schönfärber, Tuchmacher, Zeugweber verdienen hauptsächlich erwähnt zu werden. Noch weniger fehlt es an gemeinen Handwerkern, Schneidern, Schustern, Bäckern, Müllern, Fleischern, Böttchern und so weiter. Auch ein paar Bergbauer haben sich in die Städte verirrt und müssen statt der Keilhaue den Pflug gebrauchen, um ihre Nahrung zu fördern. Wäre in der Nähe mehr Gelegenheit, die Handwerker zu beschäftigen, so könnte Katharinenstadt ein nahrhafter Ort werden.
Es entspricht dem alten Wort für Kolonisten: dem ersten den Tod, dem zweiten die Not, dem dritten erst Brot. Das bedeutet, dass man einen mühsamen Weg des Aufstiegs hatte, dann aber auch einen großen Erfolg erreichen konnte, wenn man daran denkt, dass nach 200 Jahren mehr als 600.000 Kolonisten daraus entstanden sind. Dann sieht man, dass darin ein großer Erfolg war.
Die deutschen Kolonien in Russland erlebten gegen Mitte des 19. Jahrhunderts eine Blütezeit. Aus den armen Auswanderern sind häufig wohlhabende Gutsbesitzer oder Handwerker, auch Unternehmer und Politiker geworden. Sie galten als tüchtige Arbeiter und zeigten sich dem Zarenhof als loyale Untertanen, indem sie im Krimkrieg Lebensmittel und Geld für die Soldaten zur Verfügung stellten. Eine Assimilation im Sinne einer Russifizierung fand jedoch nicht statt. Sie behielten ihre Sprache, ihre Kirchen, ihre eigene Kultur. Sichtbare Zeugnisse dieser Geschichte sind im Museum für Russland-Deutsche Kulturgeschichte in Detmold zusammengetragen. Direktorin Dr. Katharina Neufeld stammt ebenfalls aus Russland.
Zum Leben in Russland haben wir verschiedene Themen. Was haben die da geleistet? In welchen Bereichen? Wie haben sie gelebt? Welches geistliche, kulturelle Leben haben sie erleben dürfen? Welche Kleidung sie hatten? Und das wurde aus unserer Sammlung heraus dann fertiggestellt.
Der großzügige Neubau wurde 2011 auf dem Gelände eines Schulzentrums eröffnet, das von vielen russlanddeutschen Schülern besucht wird. Es ist ein Ort kollektiver Erinnerung.
Die meisten Sachen, die wir hier haben, die haben die Russlanddeutschen mitgebracht. Eine sehr typische Truhe mit einem Geheimfach sogar. Ja, da unten zwischen diesen zwei Brettern gibt es ein Geheimfach.
Was kann man da reinlegen?
Ja, Dokumenten, Geld zum Beispiel, wenn sie beraubt werden unterwegs. Die war ja auch unterwegs dann immer dabei.
In Südrussland, nördlich vom Schwarzen Meer, lag das zweite große Siedlungsgebiet der Russlanddeutschen. Heute gehört es zur Ukraine. Dorthin zogen vor allem Menschen aus Westpreußen, darunter wegen ihres Glaubens viele Mennoniten. Inzwischen hatte Zar Alexander I., der Enkel Katharinas der Großen, den Zuzug begrenzt, um alle Neusiedler ordentlich mit Land ausstatten zu können. Aus diesen Kolonien stammen die Dachziegel, die heute im Detmolder Museum ausgestellt sind. Beim näheren Hinsehen erkennt man die Verzierungen und Inschriften, sodass einzelne Ziegeleien heute sogar mit Namen bekannt sind.
Und die Dachziegeln, die liegen noch heute auf der Straße in der Ukraine. Und so haben uns einige Touristen davon mitgebracht, als Andenken an ihre Familie und später das Museum abgelegt.
Dem Alltag in der Küche ist ein anderer Bereich im Museum gewidmet.
Im Haushalt findet die Integration am schnellsten statt. Man übernimmt das, was man für gut haltet, zum Beispiel der Borsch, Krautsuppe. Krautsuppe ist Kohl und verschiedene Gemüse. Wie kocht man die in Russland? Mit dem Chugunok. Das ist ein Kessel, der wurde auch mit dieser Gabel zum Beispiel auf dem Glühofen gestellt. So hatten das die Russen gemacht und so machen das auch die Deutschen nach. Das ist ein Zeichen der Integration.
Doch schon Ende des 19. Jahrhunderts wuchs die antideutsche Stimmung im Land und mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurden die russlanddeutschen Mitbürger plötzlich zu Feinden. Enteignung, Verfolgung, Deportation bestimmten ihr Schicksal im 20. Jahrhundert. Das untere Geschoss des Detmolder Museums ist der dunklen Seite dieser Geschichte gewidmet. Während des Zweiten Weltkriegs wurden Hunderttausende nach Kasachstan und Sibirien deportiert, in Arbeitslager geschickt oder auf Stalins Befehl ermordet.
Und der Höhepunkt geht noch bis 1948, wo gesagt ist, Deutsche sind Sondersiedler und sie sollen für ewig in diesen östlichen Gebieten bleiben. Sie dürfen sich nicht bewegen, mehr als 15 Kilometer Umgebung. Und wenn sie das tun, dann bekommen sie nochmal 20 Jahre Strafe. Und das war das Schlimmste, das täglich zu erfahren, dass wir Feinde sind. Und besonders die Deportierte waren ja jetzt in gemischten Ortschaften. Sie waren jetzt aus dem Vorbild in Sündenbock geworden, ein Spielball der Diktatoren.
Wenn Menschen enteignet und entrechtet werden, wenn man ihnen die Orte und die Sprache nimmt, dann werden damit auch die jahrhundertealten Zeugnisse und Spuren ihrer Geschichte getilgt. Professor Manfred Alexander.
Was geblieben ist, sind Teile der Gebäude. Vieles ist zerstört worden, es sind eigentlich in den meisten Orten Ruinen geblieben. Und was sonst geblieben ist, die Menschen. Nun, die kann man heutzutage in den Straßen Kölns und anderswo hören, das sind die Rückkehrer, die nach mehreren Generationen, auch nach schwerer Zeit in Russland, dann eben wieder zurück in die Heimat gekommen sind, die immer eine Heimat in den Köpfen geblieben ist.
Für viele der über 2 Millionen Aussiedler war der Start in Deutschland alles andere als eine glückliche Rückkehr in das Heimatland ihrer Vorfahren. Eduard Wölk ist Lehrer und Museumspädagoge in Detmold.
Ich war ja auch im Kindergarten in Russland und da war ich immer der Faschist. Der Deutsche wurde da vorgeführt und hier, sobald ich hier war, hatte ich irgendwo erwartet, dann Deutscher unter Deutschen zu sein und das war genau andersrum. In meiner Schulzeit war ich dann ständig der Russe. Das war sowohl da als auch hier immer irgendwo etwas, was ich mitgeschleppt habe und mitgetragen habe.
Die Spurensuche ist nur ein Teil der historischen Aufarbeitung russlanddeutscher Geschichte. Genauso wichtig ist eine andere Frage, meint Katharina Neufeld.
Unsere kulturelle Identität ist noch immer unklar. Haben wir eine Kultur? Ist das eine Fiktion oder ist die da? So ein kleines Volk, kann das überhaupt eine Kultur haben? Ja, haben wir, sage ich. Wir haben unsere eigene Geschichte, wir haben unsere eigene Sprache, die wir noch immer sprechen, Russisch, Hochdeutsch und Mundart. Wir haben noch immer unsere eigene Ausübung der Religion. Wir haben auch eine Kunst und Literatur. Und wir stellen das in unserem Museum zur Verfügung und sagen, das ist unsere Kultur. Wenn Sie möchten, können Sie die kennenlernen. Die Möglichkeit ist da.
Im Zeitzeichen erinnerte Maren Gottschalk an die russische Kaiserin Katharina die Große, die heute vor 250 Jahren zur Ansiedlung von Ausländern aufrief. Redaktion Ronald Feisel. Thank you.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.